Das Thema des Nachmittages ist ja schon erwähnt worden. Es ist dieses Gebetswort Jesu aus dem hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17. Und dass Jesus darum bittet, dass die Heiligkeit in unserem Leben nach vorn kommt, dass sie stattfindet, zeigt an, dass ihm das ein wichtiges Anliegen ist, keine Nebensache. Es entspricht der ersten Bitte des Vaterunsers, wo es heißt, dein Name werde geheiligt. Das, was allen anderen Anliegen vorangeht, also das Wichtigste, das Erste. In meiner persönlichen geistlichen Erfahrung war das so, als ich das erste Mal mit dem Heiligen Geist überhaupt berührt wurde, als die erste Bindung und Beziehung entstand, da gab es eine Sache, die war mir klar. Das neue Leben aus Gott verliere ich wieder, wenn ich mein altes Leben ohne Gott fortsetze. Ich muss mich also entscheiden, was ich will. Und diese Entscheidung hat bis zum heutigen Tag nicht aufgehört. Sie setzt sich fort in viele Bereiche hinein. Also, man kann sagen, so viel wie Gott von mir hat, so viel habe ich von ihm. Und so viel wie Gott von dir hat, so viel hast du von ihm. Man könnte also sagen, der Glaube ist immer zuerst eine Lebensverbindung mit Gott. Und das führt uns zu der Frage, wie tief darf Gott in dein Leben eindringen? Die Frage muss jeder selber beantworten. Wie viele Räume in meinem Herzen öffne ich ihm? Und wo gibt es noch verschlossene Kammern? Wie tief darf Gott in dein Leben eindringen? Das ist die Frage nach der Heiligkeit und auch eine Frage nach uns und unserer Entscheidung. Wir wissen ja, beim Mobilfunk, da gibt es 3G, 4G, 5G. Und ich habe gelernt, dass das was mit der Datenmenge zu tun hat, die übertragen werden kann. Nun ist in der Kommunikation mit Gott nicht die Datenmenge entscheidend. Er kann mit einem Wort mehr bewegen als wir mit 1000. Aber die Frage, wie viel er tun kann in unserem Leben, ist auch eine Frage nach der Art der Verbindung, die wir zu ihm pflegen. Und da sind wir mitten im Thema. Und jetzt sagt Jesus, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Ich möchte gerne mal was zum Thema und zum Begriff der Heiligkeit sagen. Also vom Verständnis her muss man ja sagen, Heiligkeit ist zunächst mal eine Eigenschaft oder ist ein Leben, das nur Gott hat. Heiligkeit haben wir normalerweise nicht, aber Gott hat sie. Wir reden also zuerst von etwas, das nur Gott hat und an dem er uns Anteil geben möchte. Deswegen hat Jesus eben in seinem Gebet in Johannes 17, Vers 11 die Anrede gebraucht, heiliger Vater. Er sprach seinen Vater mit den als heiligen Vater an. Die Heiligkeit hat er, die geht von ihm aus. Und was ist das nun, wenn wir von Heiligkeit sprechen? Man könnte mal sehr allgemein sagen, Heiligkeit ist erstmal die Abwesenheit von Sünde. Man kann also sagen, Heiligkeit ist eine Art von Gemeinschaft, ohne Betrug, ohne Ungerechtigkeit, ohne Verletztwerden, ohne Egoismus, ohne Gewalt, ohne Unreinheit und vieles mehr. Das ist erstmal eine Abwesenheit von etwas. Aber Heiligkeit ist auch die Anwesenheit von etwas. Die Anwesenheit von dem, was wir normalerweise Lebenserfüllung nennen. Also es ist eine Gemeinschaft, wo du geliebt, getröstet, getragen und wertgeschätzt wirst. Alles, wonach sich ein Mensch positiv sehnen kann, steckt in der Heiligkeit Gottes drin. Also, wir sprechen deshalb über Gottes Herrschaft, über Gottes Wesen und über Gottes Willen, wenn wir von Heiligkeit reden. Nun wird von Heiligkeit ja auch das Heiligsein oder der Begriff heilig abgeleitet, im Hebräischen Kadosh, im Griechischen Hagios. Alles das, was von der Gegenwart Gottes erfüllt oder berührt wird, ist heilig im Alten und im Neuen Testament. Also ich nenne einige Beispiele. Die Geräte im Tempel, die in der Gegenwart Gottes zum Einsatz kommen, sind heilig. Oder die Orte, an denen sich Gottes Gegenwart niederlässt und entfaltet, sind heilig. Wie zum Beispiel das Allerheiligste im Tempel, der Bezirk, wo die Juden bis heute ran wollen. Sie suchen ja immer den Ort, wo sie noch näher an dieses Allerheiligste herankommen zum Gebet. Oder als Mose in der Wüste war und vor dem Dornbusch stand, der brannte, aber nicht verbrannte, hieß es, zieh deine Schuhe aus, hier ist heiliges Land. Warum? Weil Gott anwesend ist. Oder ganz Israel wird heiliges Land genannt, weil es Gott gehört und weil dem Volk Israel gesagt wird, ihr seid Fremde und Beisasse bei mir, spricht Gott der Herr. Ihm gehört das Land. Drittens kann man sagen, die Worte aus dem Mund Gottes, die Worte, die er spricht durch die Propheten, sind heilig. Psalm 77, Vers 14, Gott, dein Wort ist heilig. Und wo es im Glauben aufgenommen wird, macht es unser Leben heilig. Wir wissen, dass eine Synagoge nur eine Synagoge ist, solange die Torarolle dort vorhanden ist. Nimm die Torarolle raus und eine Synagoge ist ein normaler Raum. Die Anwesenheit des Wortes Gottes verändert den Raum. Und das ist auch ganz wichtig, die vom Geist erfüllte Gemeinde ist heilig. Das ist ganz wesentlich, so schwach sie auch sein mag. Aber dort, wo der Heilige Geist ein Leben erfüllt, beginnt Gottes Heiligkeit wirksam zu werden. Deswegen musste Saul von Tarsus vor seiner Bekehrung hören, den Satz des Auferstandenen, warum verfolgst du mich? Das, was du meiner Gemeinde antust, tust du mir an. Mit dem Geringsten von ihnen bin ich verbunden. Also, das ist heilig. Und wenn jetzt in unserem Text davon die Rede ist, dass unser Leben geheiligt werden soll, dann ist das nichts anderes als die Hineinnahme unseres Lebens in Gottes Heiligkeit. Gott ist es, der heiligt. Das war schon in Israel so, das ist in der Gemeinde so. Und es geht also um die Zueignung des Lebens aus Gott. Da kann man sagen, da gibt es diese drei wichtigen Bereiche. Das Wort Gottes führt uns unter die Herrschaft Gottes. Bei der Herrschaft Gottes geht es um die Zugehörigkeit zu ihm. Jemand, der keine Zugehörigkeit hat, der ist entwurzelt. Wir wissen ja auch in den ganzen Flüchtlingsbewegungen, was Entwurzelung bedeutet. Das ist eine ganz krisenhafte Lebenserfahrung. Und Zugehörigkeit, unter Gottes Herrschaft sein, heißt, ich habe eine Heimat, ich bin dort wer, ich bin dort angenommen, angesehen, ich bin dort zu Hause. Dann geht es um das Wesen Gottes. Das ist die Dimension der Reinigung unseres Lebens. Das Gegenteil von Reinigung ist Verschmutzung. Wir wissen alle, was ein verschmutzter Staubsauger nicht mehr macht. Er kann nicht mehr arbeiten. Und ein Herz, das verdreckt ist, erlebt auch, dass verschiedene Lebensfunktionen ausfallen. Es gibt zum Beispiel keine Mitfreude mehr oder es gibt keine Hilfsbereitschaft mehr. Es fallen Lebensfunktionen aus. Aber Gott ist es, der reinigt. Also Heiligkeit hat was mit Reinigung zu tun. Und es geht immer um den Willen Gottes. Es geht um die Orientierung für unser Leben. Viele Menschen leiden an Perspektivlosigkeit. Die sind dann so ab 45 unsicher, sagen sie, Mensch, meine Kinder gehen bald aus dem Haus. Ich habe hier nichts mehr zu tun im Leben. Ist alles weg. Perspektivlosigkeit ist eine Seuche unserer Zeit. Und da, wo mein Leben aber mit Gott zusammengeführt wird, wo Gottes Heiligkeit zu mir kommt, bekomme ich eine Orientierung, wie alt auch immer ich bin, in welcher Lebensphase ich auch immer stecke. Zu diesen drei Punkten möchte ich noch kurz was sagen. Also erstmal die Hineinnahme des Lebens unter die Herrschaft Gottes. Taufe und Glaubensentscheidung heißen ja immer Herrschaftswechsel. Gott bestimmt in meinem Leben, aber es ist die Frage, wie weit lasse ich das zu? Wie viel von mir darf er bestimmen? Und gibt es Lebensbereiche, die vielleicht noch gar nicht unter seiner Herrschaft sind, wo mein Ich noch regiert? Dann sind das Lebensbereiche, wo der Segen Gottes blockiert ist. Und indem Gott uns unter seine Herrschaft ruft, sagt er, ich möchte aus deinem Leben viel mehr machen, als du selber es für möglich hältst. egal in welcher Altersstufe du gerade bist, in welcher Lebensphase. Die Herrschaft Gottes ist also keine Bevormundung, sondern der Weg, dass sich unser Leben erfüllt. So, da geht es um die Zugehörigkeit. Israel hieß das Volk des Eigentums und das wird auch über der Gemeinde gesagt. Unter der Herrschaft Gottes werden wir zusammengeführt mit der Nähe Gottes. Und damit sind wir bei Verhältnissen, die unser Leben tief verwandeln. Die Nähe Gottes, die mich im Grunde in meinem Herzen verwandelt, nach dem Vorbild Jesu hin. Ich habe das oft erlebt in der Seelsorge, wenn es um die Frage geht, wohin mit der Schande in meinem Leben. Jeder Mensch kennt Schande. Schande, das ist eine Erfahrung, dass ich mich für ein Fehlverhalten so schäme, dass ich dieses Gefühl, versagt zu haben, nicht abstreifen kann. Es klebt wie Pech an meiner Seele. So, was mache ich denn jetzt? Wie kriege ich denn das los? Und da ist eine wichtige Erfahrung, dass es manchmal sein kann, dass ich meine Schuld Jesus bekannt habe in der Beichte, aber die Schande habe ich bei mir behalten. Die habe ich Jesus nie ausgeliefert. Und dann ist dieser zweite Schritt manchmal notwendig, dass ich sage, ich habe dir meine Schuld übereignet, jetzt übereigne ich dir auch meine Schande und nagle sie mit der Schuld zusammen an dein Kreuz. Und dann findet dort eine Erlösung, eine Befreiung statt, eine totale Verwandlung. Und das mitzuerleben, ist etwas unbeschreiblich Schönes. Es hat mit der Herrschaft Gottes zu tun. Wo also mein Leben unter seine Herrschaft kommt, geschieht Erlösung und Befreiung. In der Esoterik, die viel mehr Menschen im Griff hat, als wir denken. In der Esoterik ist es so, dass uns dort der Gedanke vermittelt wird, es gibt nicht wirklich was Gutes und es gibt nichts richtig Schlechtes. Also gut und schlecht sind nicht klar voneinander geschieden. Man schmeißt alles zusammen und rührt in einmal im Topf rum. Es gibt keine klaren Grenzen. Es gibt kein klares Plus, kein klares Minus. Und damit geht das Leben kaputt, weil es keine Orientierung mehr hat. Abgesehen von den Mächten der Finsternis, wo die Esoterik auch noch hinführt. Ich könnte davon, wenn ich dürfte, ein langes Lied mit vielen Strophen aus der Seelsorge singen, aber wir reden ja nicht über die Seelsorge. Ich weiß aber, dass es dieses Thema gibt und dass dort die Dunkelheit zunimmt und die Desorientierung. Und wenn jetzt Menschen zu Gott kommen, ihm ihr Leben übereignen, ist das Wichtigste, was sie brauchen, diese Unterscheidung zwischen Licht und Finsternis, zwischen das, was die Nähe Gottes beflügelt in meinem Leben und das, was ihn ausbremst. Sie müssen den Weg kennenlernen, wie ihr Leben vom Geist erfüllt wird und womit ich den Geist betrübe in meinem Leben. Diese klare Unterscheidung ist ein Teilbereich der Heiligkeit Gottes und führt zur Erlösung unter seiner Herrschaft. Der zweite Bereich, also die Hineinnahme in das Wesen Gottes. Jesus hat ja mal gesagt, selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Also ein Leben in Gottes Heiligkeit heißt auch, dass mein Denken, die Art, wie ich Beziehungen gestalte, wie ich andere Leute ansehe, dass das umgestaltet wird, dass ich barmherzig werde, dass ich vergebungsbereit werde, dass ich, sagen wir mal, es akzeptieren kann, dass ich bei anderen Leuten nicht im Zentrum stehe, dass ich mich nicht daran ärgere, wenn sie mir nicht gleich ihre Aufmerksamkeit widmen, dass also mein Leben sozusagen verwandelt wird. Und das ist interessant. Ich habe etwas entdeckt. In der Archäologie Ägyptens gibt es ein neues Verfahren. Man hat in Ägypten alte Grabkammern gefunden, die ganz verrußt waren. Also die Wände waren schwarz. Man hat dort mal früher Grabräuber und so, haben da was abgebrannt und der Rauch hat sich sozusagen wie eine dicke Schicht an die Wände gesetzt. Und jetzt gibt es die Erfahrung, dass man mit Lasertechnik sozusagen die Wände von Ruß befreien kann, ohne die Farbe, die darunter steckt, zu beschädigen. Der Dreck wird sozusagen weggeräumt. Und das, was dort eigentlich mal dran war, wird sichtbar. Da haben sie Hieroglyphen, Texte, Darstellungen gefunden, die überhaupt nicht mehr sichtbar waren durch diese Dreckschicht. Und genau das ist das, was hier gemeint ist. Wenn wir in das Wesen Gottes hineingenommen werden, wird die Schmutzschicht der Sünde von unserem Herzen weggelasert im Evangelium. Aber nicht, dass der Mensch beschädigt wird. Wenn Gott unser Herz reinigt, wird niemand beschädigt. Aber es wird freigelegt, was Gott für einen Plan mit meinem Leben verfolgt. Es wird freigelegt, wohin er mit mir unterwegs ist. Sein Reden, das, was er schon von, ich sag mal, frühester Jugend an sieht in meinem Leben, das wird sichtbar. Die Handschrift Gottes in meinem Leben wird sichtbar, weil solange wie der Dreck drauf ist, war sie unsichtbar. Der Schmutz wird abgelasert. Und da sind wir beim Kreuzestod und der Auferstehung Jesu. Die Inanspruchnahme des Kreuzestodes Jesu und die Bereitschaft, unter seinem Kreuz ein ganzes Leben lang ihm nachzufolgen, bedeutet, dass der Schmutz aus dem Herzen herausgewaschen wird und dass Gottes Perspektive neu aufgerichtet wird, sodass wir selber sie wahrnehmen können und andere Menschen sie wahrnehmen, zu denen wir gehen, mit denen wir zu tun haben, die sehen etwas von Gottes Handschrift in unserem Leben. Und das ist etwas ganz Fantastisches. Also man kann sagen, Heiligkeit hat ja auch den Gedanken des Lichtes. Also das Licht, das sozusagen immer tiefer eindringt in mein Leben, nimmt den Schmutz der Sünde heraus, sodass Gottes Plan und Wesen offenbar werden. Und das ist ein ganz gewaltiger Vorgang, auch wenn er immer mal was kostet. Und das Letzte, die Hineinnahme in den Willen Gottes. Jesus wurde mal gefragt, du guck mal, das ist deine Familie, die wartet auf dich da draußen. Und da sagt er, wer ist mein Bruder, meine Mutter, meine Schwester und so weiter. Die den Willen Gottes tun, hören und tun. Auch der Prophet Jesaja wurde ja mit der Gegenwart Gottes, mit der Herrlichkeit, der Heiligkeit Gottes berührt. Und das Erste, was ihm klar wurde, waren seine unreinen Lippen. Also in der Gegenwart Gottes fiel ihm etwas auf, das ihm außerhalb der Gegenwart Gottes nicht aufgefallen ist. Er merkte plötzlich, ich habe ganz viel schlechtes Zeug geredet über alle möglichen Leute. Und das bremst mich in der Gemeinschaft mit Gott. Das bremst das Leben aus Gott. Das bremst das Leben aus Gott in mir ab. Das muss rausgeräumt werden. Dann kam die Sache mit der glühenden Kohle, was natürlich ein Hinweis auf das Evangelium später dann ist, auf Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi. Und als diese Reinigung vollzogen wurde, dann kam plötzlich die Fähigkeit, zu ihm zurück Gottes Stimme hören zu können. Und er wurde zusammengeführt mit seinem Auftrag. Wen soll ich senden? Daran merken wir, dass Heiligung und Sendung miteinander verbunden sind. Ich komme nicht in meine Sendung rein, wenn es in meinem Leben auch nicht den Vorgang der Heiligung gibt. Beides hat miteinander zu tun. Ich komme gar nicht weiter ohne diese Heiligung. Und jetzt ist es ja so, dass das hebräische Wort für heilig Kadosh heißt. Und es gibt im Jüdischen ein Gebet, das heißt Kaddish. Also von Kadosh zu Kaddish. Da steckt das Wort heilig drin. Und ich habe das mal mitgebracht. Ich will jetzt nicht alles vorlesen. Aber ich habe mal eine deutsche Übersetzung eines Kaddish-Gebetes vor mir. Das hört sich ungefähr so an. Ich lese nur einige Verse. Erhoben und geheiligt werde sein großer Name auf der Welt, die nach seinem Willen und von ihm erschaffen wurde. Sein Reich erstehe in eurem Leben, in euren Tagen und im Leben des ganzen Hauses Israel. Schnell und in nächster Zeit sprecht Amen. Sein großer Name sei gepriesen in Ewigkeit und Ewigkeit der Ewigkeiten. Und so weiter. Woran denkt man? Das Vaterunser ist doch eigentlich ganz ähnlich. Dieses Kaddish-Gebet, das spricht jeder fromme Jude mindestens im Morgengebet und im Abendgebet. Und durch dieses Gebet kommt mein Leben sozusagen in Berührung mit der Heiligkeit Gottes und da tut sich etwas, da verwandelt sich etwas. Also kann man sagen, auch das Vaterunser im Neuen Testament ist eine Art Kaddish-Gebet, dass ich spreche und das mich mit Gott im Innersten zusammenführt, das mich verwandelt. Indem ich sage, dein Wille geschehe, heißt das doch, ich gebe meinen Eigenwillen in deine Hand. Indem ich sage, dein Reich komme, sage ich doch gleichzeitig, es kommt nicht zuerst auf mich an, sondern dass du vorankommst. Und indem ich um die anderen Dinge bete und das ernsthaft tue, bis hin zu dem Gebet, vergib mir meine Schuld, wie auch ich vergebe dem, der an mir schuldig geworden ist, da klären sich Beziehungen, da muss ich Namen einsetzen, da kann ich nicht allgemein und unverbindlich bleiben, sondern wenn ich an dieser Stelle bin, da muss ich sagen, Herr, hier und dort, da klemmt's, da ist es noch dunkel, da ist der Ruß noch an meiner Wand. Aber ich möchte, dass er herunterkommt und dass dein Licht hindurch scheint. Das Vaterunser ist ein Kaddisch-Gebet. Und damit schließe ich ab und sage, dieses Gebet Jesu Christi führt uns mit dem innersten Herzen Gottes zusammen. Ich kehre zurück zu der Frage, wie viel darf Gott in unserem Leben tun? Wie tief darf er eindringen? Wie tief lassen wir ihn hinein in unser Herz? Das entscheidet ganz sehr darüber, wie viel wir von ihm empfangen können. Und wenn wir sagen, Herr, ich möchte, dass du mehr in meinem Leben tun kannst, als du bisher jemals tun könntest und konntest, dann kann man einen Vaterunser sprechen und sagen, ab heute möchte ich meine Tür ganz weit aufmachen, die Tür meines Lebens. Und wo immer du den Ruß der Sünde bei mir findest, kannst du ihn abwaschen. Und wo immer deine Gedanken anders sind als meine Gedanken, kannst du mich zu dir hin bewegen. Denn wo deine Heiligkeit ist, dort ist das Leben, das ich begehre. Amen.